Herzlich willkommen zum Piratencast Folge 85. Wir haben heute einen großen Plan, und zwar einen Kinder- und Familienstadtplan. Wir werden eine Brücke schlagen zu sozialen Themen und Inklusion. Und am Anfang erzählt uns Manu, wie die Demokratie in den Brunnen fällt.
Stopp, Polizeigewalt, bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
ein
wohnen.
Ein Cannabis Social Club.
Okay, Folge 85. Wir haben ein volles Programm und wir haben heute auch sehr viele Gesichter da. 5 an der Zahl. Wir beginnen mal mit einem selteneren Gesicht und das bin ich. Hi, ich bin das Peter Lars. Ich kümmere mich ein bisschen um Inklusionsthemen bei den Piraten und bin nach längerer Pause mal wieder mit dabei.
Hi, ich bin Pascal und ich bringe heute ein bisschen mit Verkehrspolitik hier in den ganzen Talk rein.
Hi, ich bin auch wieder dabei. Der Tim auch mal nach Bundestagszeug auch wieder beim normalen Zeug dabei.
Hi, ich bin Öko bzw. Stefanie. Ihr kennt mich aus so Vorstandskram und den SBR-Kotter.
Mein Name ist Manuel. Ich sitze hier irgendwo immer zwischen Piraten und der Fraktion im Stadtrat.
Und du hast ein Thema mitgebracht, nämlich Brunnen. Warum sind Brunnen gerade ein Thema?
Ich habe keine Ahnung. Also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht, warum wir immer so eine massive Debatte um das Thema Brunnen haben. Es ist ein populistisches Schaulaufen von allen Richtungen. Das ist krass. Mhm. Dabei wollen alle das Gleiche übrigens. Das ist das Herrliche, ne? Also es ist eine populistische Schlammschlacht und alle haben das gleiche Ziel. Ja.
Okay.
Wir haben in Dresden 99 Springbrunnen. Das ist eine sehr schöne Zahl übrigens. Ich bin dafür, keinen weiteren zu bauen, noch keinen abzureißen.
Doch, 99
ist schön. So, und die Bürgermeisterin, die für diesen Geschäftsbereich zuständig ist, in den die Brunnen fallen, Eva Jenigen, möchte jetzt ab dem Frühjahr 8 von diesen 99 Springbrunnen wieder in Betrieb nehmen. Ausschließlich 8. Der Rest bleibt stillgelegt. Dadurch sollen dieses Jahr 400.000 Euro eingespart werden, weil die Haushaltslage, also über Haushalt reden wir jetzt nicht, also doch, wir reden später über Haushalt, aber über das Thema jetzt nicht. Es ist klamm, ne, so, und sie muss sparen und 400.000 Euro könnten eingespart werden durch Wasser- und Stromkosten und eben auch Personal- und Wartungskosten, die dann eben nicht anfallen. Und holla die Waldfee, das ist nicht gut aufgenommen worden von allen Seiten. Also von der AfD bis zum BSW und die Linke und hast du nicht gesehen, alle dazwischen, regen sich massivst darüber auf, wie das denn sein kann, dass diese Wunderwerke der Architektur und diese bombastischen Merkmale in unserer Stadtarchitektur ausbleiben sollen. Dazu sei übrigens gesagt, wir Piraten haben uns auch darüber aufgeregt. Also, unser Stadtrat Martin war auch schon in der Zeitung und hat gesagt, okay, klar, die Brunnen gehören zum Stadtbild und sie sollten fließen. Allerdings fand ich, war das immer noch eine sehr nüchterne Aussage in diesem ganzen anderen Zeug. So, und jetzt werden Maßnahmen ergriffen. Ja, die Linke hat eine Aktuelle Stunde einberufen. Das heißt, im nächsten Stadtrat werden wir uns eine Stunde lang über das Thema Brunnen unterhalten. Es gibt keinen Antrag dazu von der Linken. Es gibt auch sonst nichts. Das heißt, wir reden eine Stunde darüber, ohne was zu beschließen am Ende. Ich liebe Aktuelle Stunden über alles. Es ist ein ganz tolles Schaulaufen. Sie ist selten aktuell, meistens aber wirklich eine Stunde. So. Außerdem hat das Team Zastro eine Petition gestartet. Es gab zu dem Zeitpunkt übrigens schon mehrere, aber es ist immer schön, nochmal eine eigene zu starten. Deswegen hat das Team Zastro eine Petition gestartet und jetzt haltet euch fest, das Team Zastro hat tatsächlich einen Antrag aus dem letzten Jahr. Das Team Zastro hat nämlich im Oktober oder September letzten Jahres beantragt, dass die Brunnen nicht frühzeitig abgeschaltet werden. Weil Eva Jenigen hat nämlich auch im letzten Herbst die Brunnen schon früher in die Winterruhe versetzt als eigentlich üblich, weil Haushalt.
Was heißt üblich?
Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also vor dem ersten Frost sollten logischerweise alle eingestampft sein. Ich denke aber, die Zeit ist sonst immer Oktober. Und wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, sind sie letztes Jahr schon im September eingestellt worden. Ja, so. Und Der Antrag ist damals, das war ein Eilantrag, der ist von Hilbert abgewiesen worden, weil nicht eilbedürftig. Und daraufhin hat Team Zastro ihn erstmal so in die Schublade, also sie haben ihn nicht zurückgezogen, sondern sie haben ihn quasi, mir fällt gerade das Wort nicht ein, sagen wir, sie haben ihn in die Schublade gelegt, aber er bleibt weiter aktiv, bis er aufgerufen wird. Und jetzt rufen sie diesen Antrag wieder auf, weil der ist ja schon durch alle Ausschüsse durch, der muss nicht noch weiter in die Länge gezogen werden, ne? Der ist bereit am 21. Mai. Und machen jetzt einfach einen kurzen Änderungsantrag. Das heißt, der Antrag bleibt weiter aktiv und er heißt dann einfach nur nicht mehr die Brunnen nicht vorzeitig abschalten, sondern die Brunnen alle rechtzeitig wieder einschalten. Oder so. Gucken wir mal. Und jetzt ist ja die große Frage, woher das Geld nehmen. Weil Eva Jenigen sagt ganz klar, wir haben das Geld nicht. Deswegen schalte ich die Dinger ja nicht wieder ein. So. Zastro sagt, naja, wir geben doch jetzt 1 Million Euro für die Buga aus. Das ist jetzt kein konkreter Vorschlag, dort Geld rauszunehmen, aber das klang schon so ein bisschen wie, wir können nicht ein großes Gartenprojekt planen und gleichzeitig die Brunnen still lassen. In einem anderen Zeitungsartikel hat Zastro gesagt, es ist doch genug Geld da. Also ich bin mir ein bisschen unschlüssig, was Zastro da von sich gibt, aber das bin ich meistens. Und die Linke möchte gern die 18er-Party vom vom Dirk Hilbert streichen.
Das klingt sinnvoll.
Die er ja verteidigt hat wie ein Löwe.
Ja, die ist auch wichtig.
Ja, ja, absolut. Ne? Und weil die kostet irgendwas zwischen 400 und 600.000 immer und die Brunnen nicht einschalten, soll ja 400.000 Euro sparen. Von daher wollen sie das streichen. So. Und was man aber überall liest, von allen Parteien, in dieser ganzen, also übrigens, die Zeitungen sind voll. Jede Zeitung berichtet darüber. Ja. Jede Zeitung. Ne? Eindeutig. Ist krass. Und überall steht, hätten wir das doch nur gewusst, ne? Wäre das in den Haushaltsverhandlungen nochmal zur Sprache gekommen und hast du nicht gesehen? Ich habe jetzt wirklich mal, ich bin heute ganz vorbildlich vorbereitet. Ich habe hier Zettel aus dem Rathaus. Ja, das, wir machen noch ein bisschen ASMR heute. Hier ist eine Präsentation vom 3. September 2024, noch bevor der Haushaltsentwurf übrigens offiziell war. Da hat Eva Jenigen schon eine Präsentation geschrieben, was denn die Pläne des Oberbürgermeisters, bevor sie überhaupt veröffentlicht wurden, mit ihrer Abteilung machen würde. Da steht hier, im September 2024, wenn das alles so eintritt, dann müssen wir Spielplätze, Park- und Grünanlagen und auch Brunnen zum Teil stilllegen bzw. die Pflege einstellen. Beziehungsweise können wir die Brunnen außer die Trinkbrunnen nicht in Betrieb nehmen. So. Jetzt kann man natürlich sagen, ist schon so lange her, erinnert sich keiner mehr dran. Und dann könnte man natürlich auch einfach den Haushalt lesen. Ich habe jetzt tatsächlich hier einen Ausschnitt aus dem Haushalt dabei, wo einfach klar ersichtlich ist, hier fehlen 400.000. Übrigens im nächsten Jahr fehlen 530.000. Und das schon angenommen bei höheren Einnahmen. Wo Eva Jenigen diese höheren Einnahmen herkalkuliert, ich weiß es nicht. Aber theoretisch steigen die Ausgaben trotzdem. Also ein Blick in den Haushalt hätte genügt, um allen, die daran beteiligt waren, weil dieser Geschäftsbereich oder auch dieser Abschnitt ist von den Haushaltsverhandlungen nicht großartig korrigiert worden. Der ist mehr oder weniger genauso, wie der Oberbürgermeister ihn damals vorgeschlagen hat. Das heißt, die hätten das alle wissen können. Und da muss ich sagen, da regt mich halt dieses Populistische sich jetzt hinstellen und hätten wir das gewusst, das hätten wir doch sowas von in den Haushalts mit reinverhandelt. Aber gut, deswegen erleben Sie jetzt in der nächsten Stadtratssitzung eine Aktuelle Stunde zum Thema Brunnen und einen Antrag des Teams Zastro zum Thema Brunnen. Alle wollen die Brunnen, keiner weiß, wo das Geld herkommen soll. Ich bin gespannt.
Aber jetzt mal ganz kurz... Wenn Dresden gerade wirklich akut sparen muss, weil uns so eine Brücke kaputt gegangen ist,
ja,
sind nicht eigentlich Brunnen wirklich eine Sache, die man mal für ein paar Jahre verzichten kann, ohne dass das kaputt geht? Ich meine, die werden ja sogar eigentlich weniger abgenutzt, wenn man sie nicht betreibt.
Ja. Das Ding ist, tatsächlich auch in der Stadtbevölkerung haben diese Brunnen eine wichtige Rolle. Oder anders ausgedrückt, Politik ist immer dann wichtig, wenn du ihre Auswirkungen spürst. Das heißt, wenn in deiner Nachbarschaft plötzlich der Brunnen stillsteht, der jahrelang floss, dann ist das wirklich so symbolhaft für irgendwas stimmt mit meiner Stadt nicht. Während hingegen andere Dinge, die du halt auf der Straße nicht merkst, ne, da kräht kein Hahn danach. Und das ist halt schwierig.
Zum einen das, dann hatten wir es bei uns auch, Diskussion auch zu Brunnen. Details, das auf Stadtebene ist eigentlich das Wichtige, aber mit sozialen Orten, dass halt Leute die Brunnen im Sommer auch wirklich nehmen als Treffpunkte, und das kann ich auch verstehen, und angeblich Stadtklima. Da fehlen mir aber ein bisschen so Belege, ob so ein kleiner Brunnen wirklich was am Stadtklima macht. Also ich finde es eigentlich viel besser, dass wir nach und nach alle Flüsse, Gorbitzbach etc. halt gerade ein bisschen wieder entgraden und natürlicher machen. Das ist, glaube ich, wichtiger für Stadtklima. Aber es ist zumindest ein Argument. Ich bin leider keine...
Also es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel die zwei am Albertplatz nehme, die haben tatsächlich auf das Klima rund um den Albertplatz massiv
Einfluss. Weil die halt auch so groß sind.
Weil die entsprechende Größe haben und die entsprechende Sprühkraft, ja. Aber ja, zu deiner Frage... Schwierig. Ja. Und dann, also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass sie sagt, wir stellen die Brunnen jetzt halt nicht wieder an, weil wir Geld sparen müssen. Und die anderen wollen halt die Brunnen wieder laufen lassen, aber dann müssen sie auch sagen, wo das Geld herkommt. Ob man jetzt die 18er-Party dafür köpft, ob das ein guter Tausch ist, keine Ahnung. Ne? Ich sag mal so, rein aus Fraktionssicht, uns sind ja in dieser ganzen Haushaltsdebatte vielerlei Möglichkeiten eingefallen, um eventuell die Einnahmenseite der Stadt Dresden zu verbessern. Aber das ist ja alles ausgeschlagen worden. Höhere Parkkosten, das geht nicht, das kannst du den Leuten nicht antun. Mhm. Ne? Eine Anhebung der Grundsteuer perspektivisch, das geht nicht, das kannst du den Leuten nicht antun. Ne? Eine Anhebung der Gewerbesteuer auf Leipziger Niveau, das geht nicht, das kannst du den Dresdner nicht antun.
Ne? Selbst Anwohnen parken geht ja überall nicht durch, weil die Leute dann jammern, dass sie mal was zahlen müssen.
Das heißt, all diese, die sich jetzt hinstellen und sagen, wir brauchen das, aber wir brauchen diese Brunnen, das sind in der Regel auch genau die, die blockiert haben, irgendwie die finanzielle Situation für Dresden ein bisschen aufzubessern. So.
Und ich glaube, es sind wahrscheinlich auch genau die Leute, die am lautesten über die Verkehrsversuche heulen, die ja jetzt wohl erhalten bleiben sollen.
Ja, genau. Zwei Verkehrsversuche, die sollen dauerhaft bleiben, kam jetzt nochmal in der Zeitung, auch wenn der eine eigentlich wieder aufgewärmt ist, weil der eigentlich schon längst beschlossen war, dass der bleiben soll. Was aber jetzt neu ist, auf der Marienbrücke, das soll jetzt auch alles so bleiben, wie es jetzt mal ausgetestet wurde. Das heißt, die Straßenbahn behalten jetzt auf der Marienbrücke endlich ihre eigene Spur und müssen nicht mehr im Hauptverkehrszentrum in Autos im Stau stehen. Dafür stehen die Autos jetzt nur noch auf einer statt auf zwei Spuren im Stau. Das ist jetzt da halt eben da die Neuerung, und ich würde sagen, glücklicherweise ist das so. Ja, und auf der Flügelwegbrücke, das bleibt auch so in den Busspuren, aber das soll ja schon im Dezember festgelegt worden sein. Da hattet ihr was im Stadtbezirksbeirat gehabt.
Ihr hört es nicht, Pascal guckt mich gerade mit großen Augen an. Ja, das hatten wir schon Anfang Dezember im Stadtbezirksbeirat Kotter. Und an sich ist es eigentlich cool, weil es läuft so, wenn diese Verkehrsversuche einmal beschlossen sind und durchgeführt werden und dann erfolgreich sind, dann werden die umgesetzt. Also uns wurde das nur vorgestellt. Und das soll jetzt halt eine extra Busspur werden. Da ist dann auch eine Autospur weniger. Das Ding ist leider, wird es kein Busnetz bzw. Verkehrsnetz West geben. Deshalb tendenziell zukünftig weniger Auslastung in der Richtung. Und es soll auch die Haltestelle Altkotter umgebaut werden, was auch hübsch ist. Nur wird die nicht mal barrierefrei geplant und das wird auch nicht mehr kommen, weil Geld und Dinge anders machen und wir können uns das nicht leisten. Und deshalb ist schon cool, dass das jetzt kommen soll, und wohl gerade auch für den Radverkehr muss das wohl sehr, sehr sicher geworden sein. Deswegen ist es ein bisschen so eine gute Nachricht, aber nicht ganz so toll wie Marienbrücke, würde ich es einschätzen.
Also im Busnetz Südwest kommt man dann auch noch.
Flügelwegbrücke-Verkehrsversuch habe ich wirklich intensiv selbst auf dem Fahrrad genutzt, und vor allem die dedizierten Fahrradspuren sind so ein Riesenunterschied. Die Fußwege, die du dir da teilen musst, sind einfach wirklich viel, viel, viel zu eng. Da hast du keine Chance, wenn dir irgendwie mal ein Kinderwagen entgegenkommt. Und ich weiß nicht, wie man es überhaupt jemals genehmigt bekommen hat, dass dort ein Fahrrad drüber soll.
Mhm.
Und dass man jetzt die Autospuren nutzen können, ist ein Riesenvorteil. Und ich finde es auch, dass es halt wirklich, es macht auch den Verkehrsfluss für Autos besser.
Ja. Weil du es gerade angesprochen hast, Fahrrad. Ich habe in meinem alten Bericht mal geguckt, bei der Vorstellung kam raus, dass so im Schnitt etwa 1500 Radfahrende pro Tag da lang gehen. Und allein für all die soll das viel sicherer werden. Deshalb ist das schon mal gut. Ja. Also so, bloß mal so als Vergleich, wie viel da unterwegs sind.
Also fürs Verständnis, die Radfahrer dürfen dann genauso die Busspur mitnutzen, ja, als Kombispur dann.
Genau.
Okay. Hm. Ja, dann auf jeden Fall sehr sicher, würde ich auch behaupten wollen, wenn du so eine ganze breite Busspur dann mitnutzen darfst.
Ich bin noch sehr glücklich tatsächlich über die Marienbrücke. Also was da früher die 6 teilweise auf der Brücke stand, weil sich dann vorne an der Ampelkreuzung bis weit auf die Brücke die Autos gestaut haben.
Und das wird ja jetzt noch schlimmer wegen der Corona-Brücke.
Ja, genau. Ja. Aber seit das quasi nicht mehr gestattet ist, mit Auto da drauf zu fahren, fährt das deutlich entspannter darüber. Ja. Also deutlich schneller über die Brücke.
Ich kenne auch noch die Zeiten, wo ich am Kongresszentrum stand und meiner 6 oder meiner 11 dabei zugeschaut habe, wie sie sich so nach und nach immer ein Stückchen weiter auf der Marienbrücke vorgeschlichen hat.
Ja, wir sehen, wenn die Autobrücken wegfallen, müssen wir uns immer mehr auf Fahrrad und auch auf DVB verlassen können. Und da sind mir immer die Haare ein bisschen zu Berge gestanden, wenn ich sehe, dass die Stadt im Anbetracht von maroden Autobrücken jetzt die DVB zusammenkürzen möchte. Das ist allerdings auch das nächste Thema von Pascal.
Ja.
Wie schlimm wird's denn?
Ich sag mal so, was man da am Anfang ja gelesen hat, den ursprünglichen Vorschlägen, das hat einem ja wirklich alle Haare zu Berge stehen lassen. Wir überlegen, 10% des gesamten Nahverkehrsangebots einstellen. Das kommt jetzt zum Glück nicht.
Puh.
Es wird keine Katastrophe, aber es wird auch jetzt nicht toll. Sagen wir es mal so. Also es gibt immer noch Angebotskürzungen, die kommen werden, noch Einschnitte. Ja, aber ich fange erstmal mit dem Positiven an, für das, was wir eine gute Grundstimmung noch mal kurz halten können. Danach gehen wir dann erst in den Showdown, was alles katastrophal wird. Also der 10-Minuten-Grundtakt auf den 60er-Linien und auf den Straßenbahnen, das bleibt alles so. Mhm. Da wollten ja CDU und Zastrow ran. Die hatten da ja diese wunderbare Idee, den 12-Minuten-Takt da ja mal angebracht. Was überhaupt nicht in das Taktsystem der DVB integrierbar wäre, weil das gut ja auf 10, 15, 20 und 30-Minuten-Takt, wie man dann einen 12-Minuten-Takt irgendwie einbauen. Das ist irgendwie schwer möglich. Ja, und zum anderen, die Fähren bleiben ja alle. Wenn wir uns zurückerinnern, die wollten ja ursprünglich ja auch 2 Fährlinien komplett einstellen, was jetzt auch halt eben abgewendet wurde und die Bergbahn soll noch weiter ganzjährig fahren, was ich auch zumindest touristisch für Dresden sehr, sehr wichtig finde, weil die Touristen kommen nicht nur im Sommer, die kommen auch im Winter, um halt eben dann noch Oberlauschwitz hochzufahren zum Beispiel.
Wie relevant sind die eigentlich für die Leute, die da wohnen?
Es kommt drauf an, also bei der Schwebebahn gibt es dann ja auch noch oben dann die Anbindung mit dem Bus halbstündig mit der 84. Aber die Stanzerbahn, die erschließt halt auch einen guten Teil vom Weißen Hirsch. Und ich weiß nicht, wenn man dort aussteigt. Also wenn man zu 61 läuft, ist es ein Kilometer und zu 11 läuft es auch ein Kilometer. Also erschließt das Viertel jetzt auch ein bisschen. Also jetzt nicht das Krasseste als Entschließung, aber es birgt schon was. Also es gibt dort auch genügend Leute, die oben wohnen und das auch für den täglichen Arbeitsweg nutzen, weil es dann relativ schnell einen runter zum Körnerplatz bringt, wo man eben dann umsteigen kann in die 61 oder 63, um dann eben dann weiterzufahren Richtung Stadt.
Und es nimmt Leute von der Straße.
Das sowieso.
Ja. Also die zusätzlich nochmal diese Belastung dort an den Straßen
verstärken. Ja, wir müssen auch bedenken, wie dort ja auch diese ganzen engen Serpentinstraßen auch sind in Oberlauschwitz und auf dem Weißen Hirsch. Deswegen.
Ja, okay.
Es ist natürlich was Gutes. So. Und was auch ist, also es gibt ja diesen Brückenfonds, der in Anführungszeichen, den ja jetzt Hilbert damit geschlossen hat. Und der sichert immerhin auch für einige DVB-Projekte doch die Eigenanteile, also die Sanierung der Königsbrücke in der Neustadt, da die DVB-Eigenanteile sind gesichert. Wie und in welcher Form das erfolgen wird, das ist ja immer noch ein bisschen fraglich. Wir hoffen alle, dass es keine Riesenallee wird, sondern möglichst bestandsnah. Dann die Hamburger Straße, das wird indirekt auch mit, die Finanzierung steht da ja auch. Und auch die Eigenanteile von der DVB für die Sanierung der Nossener Brücke, beziehungsweise den Westabschnitt der Campuslinie, die sind auch mit gesichert. Also das kann alles trotzdem weiterhin kommen. Da gibt's keine Probleme. So, und jetzt kommen wir zu dem, was nicht so schön wird. Also die DVB hat jetzt es ist ja jetzt geklärt worden, wie die Zuschüsse für die DVB jetzt aussehen. Und daraufhin hat die DVB jetzt ein konkretes Konzept erarbeitet, was wann genau eingekürzt werden soll. Und die erste Auswirkung, die spüren wir auch jetzt gerade diese Woche bereits. Der Ferienfahrplan wird auch auf alle anderen Schulferien ausgedehnt, also auch in den Osterferien, in den Herbstferien und in den Winterferien jetzt, genau. Da sollen ja auch der Ferienfahrplan stattfinden. Jetzt in den Osterferien ist auch noch relativ gediegen, da ist glaube ich nur die 1, 2 und die 65 betroffen, die seltener fahren, und alle Schülerverstärkerfahrten sind gestrichen worden. Ja, das ist dann die Frage, inwiefern dann die DVB in den nächsten Ferien dann immer dann noch umsetzen wird, also wie viele Linien vielleicht auf einen 15-Minuten-Takt umgestellt werden, sowas zum Beispiel.
Kurze Rückfrage, weil du es jetzt nicht explizit hier mit genannt hast. Weißt du, was bei den Weihnachtsferien ist? Oder trauen sie sich
da nicht anlegen? Da sind ja immer schon. Also ach so, da haben bisher wir war schon. Immer Sommer- und Weihnachtsferien. Okay. Und jetzt sind auch noch alle anderen Ferien.
Gut, das waren wir gar nicht so bewusst. Naja, wieder was gelernt.
Ich bin ganz froh, dass du das mit den Linien einordnest, dass das gar nicht so viele sind, weil ich habe das mit der 2 schon gemerkt und habe gedacht, ja. Oh nee, jetzt ist das auch noch überall. Das ist ja ätzend.
Nee, es sind nur die 1, 2, 65.
Ja, dann war es Zufall, dass ich diese Linie gebraucht
habe. Ja. Okay, gut. Meine Linien fahren noch im 10-Minuten-Takt. Da bin ich auch sehr froh drüber.
Wann sind dann die anderen Linien?
Genau, dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Und zwar, die ersten Kürzungen kommen jetzt schon am 2. Juni. Mhm. Und zwar, da wird dann die 7 nur noch alle 20 Minuten nach Penrich hochfahren.
Wieder meine Ecke.
Und die andere, und alle Linien, die, und alle Bahnen, die dann eben nicht mehr nach Penrich hochfahren, die enden dann halt eben schon in Gorbitz am Betriebshof dort. Mhm. Und die senden sich dann neben die Bahn der Linie 2 in die Gleisschleife. Die 74 wird umgebastelt zu einer Ringlinie, die dann vom Jägerpark runter zum Waldschlösschen fährt und dann halt eben wieder über Angelikastraße hoch zum Jägerpark, also wie es jetzt noch zur Hauptverkehrszeit Verstärkerbusse gibt. Das werden dann alle Busse so fahren, das heißt Richtung Marienallee und Hechtviertel wird die 74 nicht mehr fahren. Mhm. Und was auch am 2.6. noch geschieht, ist, dass der Busverkehr auf der 76 eingestellt wird und stattdessen dann ganztägig in den Anruflinientaxi verkehrt. Also wer dann halt eben hoch da Drachenberge JVA fahren möchte, der muss immer halt eben dann vorher anrufen, ne? Damit was kommt.
Ich weiß ja nicht, wie sehr mich das mit der 7 stört. Auf der einen Seite ist es halt, da oben ist halt ein Park- und Reisenparkplatz.
Genau, so ein Park-and-Ride-Platz.
Genau, und es ist halt eigentlich richtig cool, dass du direkt von der Autobahnabfahrt mit der Straßenbahn in die Dresdner Innenstadt regelmäßig fahren kannst. Und das ist halt cool.
Meinst du noch einen 20-Minuten-Takt?
Auf der anderen Seite, wenn der Rest der 7 halt im gleichen Takt erhalten bleibt, und das meiste ist ja an der Endhaltestelle Gorbitz wirklich schon ausgestiegen.
Ja.
Wenn gekürzt werden muss, glaube ich, tut's da relativ wenig weh.
Glaube ich auch, aber...
Aber wenigstens so zu den PendlerInnen-Zeiten hätte man es erhalten können, finde ich. Also genau. Mein Freund kann auch mit der 7 auf Arbeit und müsste dann weiter, theoretisch. Also da ist ja dann auch nochmal dieser Gewerbepark und so. Und
darauf wollte ich gerade hinaus, weil nämlich auch früh und nachmittags in Hauptverkehrszeiten sehr viele nach Gompels hoch zum Gewerbepark fahren. Und da müssen die jetzt halt immer alle auf die 70 umsteigen, wenn dann. Und die wird aber auch nur einen 20-Minuten-Takt hoch nach Gompels. Also ja. Es schon da war die 7 schon ganz gut.
Und ja, vielleicht ist es dann so tagsüber oder am Wochenende da nicht so voll, aber so unter der Woche nachmittags ist schon viel los.
Da fahren schon einige dort hoch, tatsächlich.
Also, ja, das finde ich halt
schade. Das hatte ich schon, dass dann teilweise die Bahn bis Gompels noch, also jetzt nicht voll, aber nicht schlecht gefüllt zumindest war. Ja. Und dann erst halt eben wirklich der letzte Abschnitt, die Einheit schon noch bis zur Gleisschleife, dann die Bahn halt nur leer war. Weil nach Penrich da oben im Dorf wohnen halt nicht so viele Leute.
Ja, aber halt bis zu dem Park da, also ich meine, da ist ja auch immer ein Baumarkt und so. Leute müssen doch in den Baumarkt.
Ja, aber also ich meine, ich war schon mit der Straßenbahn im Baumarkt und so, das ist halt einfach auch nicht so geil.
Also die meisten Leute, die ich eigentlich drin sehe, sind schon eher Schülis und sowas zu den Zeiten. Gerade morgens finde ich es halt komisch, dass halt wenigstens nicht da der 10-Minuten-Takt erhalten bleibt. Aber
ja, ist halt leider so. Und dann was dann auch noch kommt, das ist aber erst ab Ende Juni, ab 30.06., da wird dann die 88 auf den 20-Minuten-Takt umgestellt. Bisher fuhr die schon jede Viertelstunde.
Wo fährt denn die?
Klein-Schachwitz-Prohlis fährt die. Ah, okay. Und dann noch weiter nach Goppeln hoch.
Okay.
Also sie greifen halt jetzt erst an den Außen.
Ja, deswegen, also ich sag mal so, ich finde es dort jetzt nicht so kritisch. Also die 88 ist jetzt nicht, dass sie immer sehr, sehr überfüllt ist, aber klar, 20-Minuten-Takt ist halt was anderes als ein Viertelstundentakt.
Mhm.
Weil man jetzt immer noch einen Bus weniger pro Stunde, der dann fährt.
Ja.
Deswegen, ja. Und was dann auch noch kommen soll, ist dann ab Dezember diesen Jahres, da gab es noch kein genaues Datum, wo dann die Linie 87 dann nicht mehr bis Striesen fahren soll, sondern bereits in Tolkewitz am Schulcampus enden soll. Das heißt, wenn man dann weiter Richtung Altenberger Platz fahren möchte, muss man dann dort auf die Straßenbahn umsteigen. Weil das ist halt das Ding, die können dann nämlich in den Bus einsparen, weil es ist immer ganz blöd dort, dann ist immer so, in den Striesen, da kommt ein Bus an und 2 Minuten vorher ist der andere Bus gerade abgefahren. Und dann steht der eine Bus halt immer dann so 20 Minuten rum und macht seine Pause. Deswegen können sie halt eben so doch gut in den Bus einsparen. Dafür, dass halt eben nur, glaube ich, 4 Haltestellen sind, dass die dann nicht mehr angefahren werden. Ja, ist halt auch schade. Aber so ist es halt eben. Ja, dann ist halt auch noch so, dass viele andere Projekte, die halt eben geplant wurden, auf der Strecke bleiben, weil das jetzt auch der DVB verhängt wurde, dass erstmal mit nichts mehr eigentlich weitergeht. Also das Bestandsnetz wird dann wirklich nur minimal eingedampft, aber dafür wird auch nicht alle Ausweitungen, die irgendwie geplant waren, jetzt auch nicht weitergemacht werden. Außer jetzt halt eben diese Sanierung unter dem die Campuslinie West. Also was jetzt auch auf der Strecke bleiben soll, ist die geplante Verlängerung der Linie 8 hoch nach Rhenitz und Wilsdorf. Für die Anbindung dort von hier ESMC, TSMC.
Nein.
Da haben die ja so lang dran geplant, jetzt im Express-Tempo dort ja diese Planung durchgeschleust. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt schon 10 Jahre, 15 Jahre der Campuslinie planen. Und das haben sie innerhalb von 1-2 Jahren diese Planung durchgedrückt, um jetzt zu sagen, ja, ist kein Geld zur Fertigstellung von diesem neuen TSMC-Werk da oben, und wird die Bahnlinie nicht in Betrieb gehen können.
Und wie sich die Rechtskonservativen mal für eine Bahn eingesetzt haben.
Ja, und jetzt reden sie auch nicht mehr drüber.
Ja, das war einer der vielen Standortfaktoren der Landeshauptstadt Dresden für dieses Werk.
Ja, ja. Alter, das also ist so dumm.
Also die Pläne, die liegen jetzt in der Schublade, aber werden nicht weiter verfolgt, weil kein Geld dafür.
Gäbe es doch nur eine Möglichkeit, auf die Konzerne zuzugehen und sie zu fragen, ob sie eventuell daran mitfinanzieren.
So wie müssen. Andere Städte das auch machen.
Aber.
Aber wirklich, das ist so ein Riesenvorteil für die Mitarbeitenden dort, dass sie mit dem ÖPNV hinkommen. Das ist auch für das Werk gut, weil sie weniger Autoparkplätze einplanen müssen. Wahrscheinlich haben sie auch mit weniger geplant, deswegen.
Ja.
Und das ist zu streichen, ist einfach nur richtig, richtig schwierig.
Und andere vergleichbare Firmen machen ja schon Werbung mit Bahn und so. Also Infineon macht ja immer diese Infineon-Werbung. Also erstmal so, yay, er kommt bis zu uns mit der Bahn. So,
ja klar, fährt ja in 10-Minuten-Takt fährt er die 7 dort lang.
Ja, also, ja, wir haben ja schon ein Beispiel, wo es funktioniert. Ja. Und ganz ehrlich, die würden, ich weiß nicht, aber jetzt ist es schon soweit, wahrscheinlich würden sie aus Verzweiflung Geld dazugeben.
Aber das Ding ist jetzt, dass man da oben jetzt nur diese 2 Buslinien fahren, also die 80 im 20-Minuten-Takt und die 78 auch im Halbstundentakt, die jetzt da oben fahren nur.
Und vor allem,
und das bleibt auch dann
so. Busfahren bist du halt im Zweifel dann trotzdem mit dem Stau.
Das ja, und du musst halt immer in Klotsche dann in die 7 wieder umsteigen.
Ja, das ist super ätzend.
Ja, da kann man wirklich nur hoffen, dass das nochmal neu verhandelt wird.
Ja, wie gesagt, da setzen sich die Rechten schon mal für ein ÖPNV-Projekt ein und dann bleibt sie auf der Strecke. Dann bleibt sie auf der Strecke. Dann, was wir vorhin auch angesprochen hatten, das neue Busnetz für den Südosten von Dresden, das bleibt auch auf der Strecke. Also da hatten sie damals die DVB auch eine große mit hier Bürgerbeteiligung und so allem Möglichen gemacht und ihre Pläne vorgestellt, wo auch jeder seinen Senf dazu abgeben konnte. Hatte ich damals auch mitgemacht. Und ja, das kommt jetzt auch nicht. Also die hatten halt auch geplant, ganz viele Buslinien zu verlängern und auszudehnen. Vor allem durch den Bereich von so Wölfnitz ja auch, wo das ja mit ein bisschen schwierig aus mit dem Verkehr teilweise. Und auch in Löbtau dann ja nochmal im Süden, zumindest von Löbtau, wollten sie auch ein paar Buslinien ausdehnen. Die 85 sollte ja verlängert werden, alles Mögliche.
Das wäre so schön gewesen.
Ist jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Also die Pläne gibt es noch in irgendeiner Schublade, aber raus wird, wenn sie halt erst wieder, wenn die Zeiten da sind, denen es Geld gibt. Dann, was ja auch diesen Sommer eigentlich kommen sollte, war die Verlängerung des 10-Minuten-Takts auf die gesamte 64. Und das bleibt jetzt auch nicht. Das heißt, die 64 fährt jetzt weiterhin nur alle 20 Minuten nach Reikhinter. Was für die ganzen Beschäftigten, die da arbeiten, auch schwierig ist.
Die 64 ist auch nicht gerade leer.
Ja, richtig, also nach Reikhinter zu manchen Zeiten, da quillt die schon über. Trotz der 21-Meter-Busse, die dort ja fahren. Also, ja, ist halt auch sehr, sehr schade. Vor allem, weil die DVB dort ja auch schon Infrastrukturmaßnahmen in Reik an der Buswendeschleife ergriffen hat, damit dort auch eben im 10-Minuten-Takt Busse wenden können. Haben sie jetzt investiert dort alles, dafür, dass erstmal es nicht kommt. Weiter. Und was die ganzen Studenten wahrscheinlich dann auf die Palme bringen wird, wofür die ja auch ganz groß gekämpft hatten, war ja, dass die Wiedereinführung der 61 kommt.
Ja.
Im 5-Minuten-Takt an der Uni entlang und das kommt nicht. Also
Und das ist nicht nur tagsüber einfach Pain, da zu fahren und du musst stehen und dich quetschen. Das ist sogar abends so. Also ich fahre manchmal von Laptor halt zum Wasserplatz ins Kursiv und selbst abends ist manchmal so voll, dass du stehst.
Ja. Also eigentlich hatte die DVB den Plan ja, also vor Corona gab es das ja schon mal, das hatten sie dann ja eingestellt. Ja. Und der Plan der DVB war halt eben jetzt den Takt wieder aufzunehmen, bis halt eben dann zu den nachfragestarken Zeiten zwischen Löbtau und halt eben dann Betriebshof Gruner oder S-Bahnhof Strehlen, dann halt eben die Busse im 5-Minuten-Takt verkehren. Und ja, da bleibt es beim bisherigen 10-Minuten-Takt. Und naja, solange die Campuslinie noch nicht fertig gebaut ist, hat man halt keine andere Möglichkeit, als die 61 da zu nutzen.
Und dann bleiben wieder Leute stehen.
Ja,
das habe ich auch gesehen. Sehr schön, letzten Punkt, der wird richtig teuer.
Ja, das wird jetzt nämlich auch noch ein krasser Punkt, den ich jetzt vor kurzem in der Zeitung gelesen. Jetzt kam es auch nochmal offiziell in der DVB-Pressemeldung. Das Ding ist, das wusste ich auch schon vorher, nächstes Jahr sind wieder Busse dran, die ausgeflottet werden müssen. Die sind jetzt über 20 Jahre alt, sind halt also verschleißanfällig, teuer und von Abgasnormen brauchen wir gar nicht reden bei diesen Busmodellen, weil die halt Anfang der 2000er beschafft wurden. Und da war halt das Ding, die DVB hatte sich bereits eine Förderung jetzt auch vom Freistaat Sachsen geholt in Höhe von über 23 Millionen Euro, um halt eben 45 neue Elektrobusse anzuschaffen, inklusive der nötigen Ladeinfrastruktur. Die gibt es ja jetzt ja schon entlang der 68 und 81. Und weitere Linien sollten ja auch noch auf Elektrobusse umgestellt werden dann im nächsten Jahr, indem sie halt eben neue Busse dann beschaffen. Das kommt jetzt auch alles nicht. Das heißt, die Förderung muss zurückgegeben werden an das Land, weil die DVB ihren Eigenanteil nicht leisten kann, um diese Busse zu kaufen. Das heißt, wir werden jetzt auf unbestimmte Zeit noch weiter alte Busse rumfahren lassen müssen, die DVB eigentlich am liebsten abschreiben würde, also komplett dann wegsetzen würde, weil die einfach zum einen abgeschrieben sind und zum anderen auch halt eben wartungsintensiv sind und teuer sind.
Da sieht man mal wieder die Sache mit Sparen ist teuer.
Ja, in dem Fall auf jeden Fall bei diesen Bussen. Ne?
Die alten Diesel sind garantiert sehr viel wartungsintensiver als die Elektrobusse. Der Diesel kostet wahrscheinlich auch einfach mehr als das Laden.
Die haben auch einen höheren Verbrauch als die modernen Dieselbusse, die jetzt ja erst vor 4 Jahren beschafft wurden zum Beispiel.
Ja, und dass jetzt aus Spargründen diese riesigen langfristigen Kosten auf sich genommen werden, das würde... Also wenn du mal irgendwie einen Unternehmer fragst, die würden wahrscheinlich da alle mit dem Kopf schütteln.
Aber also da musste ich auch echt mit dem Kopf schütteln, vor allem weil es ja schon 23 Millionen vom Land gab eigentlich, die halt dem dazu zugeschossen hätten. Und mit ein bisschen Glück hätte man vielleicht auch noch einen Teil der Eigenkosten über den europäischen Regionalisierungsfonds wiederholen können oder sowas. Das gab es ja bei der letzten Busbeschaffung ja auch teilweise, dass da dann noch europäisch Fördergelder auch noch kamen. Und das wird jetzt nicht gemacht. Und was man auch noch sagen muss, interne DVB immer noch diesen engen Sparkurs auferlegt bekommen. Also die stellen wirklich Personal nur noch dann ein, wenn es nötig ist. Also hauptsächlich eigentlich nur noch Fahrpersonal, Verwaltung wird da auch zusammengekratzt. Und so und so fort, ja. Was man auch noch sehen muss, ist bei diesen Angebotskürzungen, die jetzt kommen und auch bei den Bussen, die jetzt nicht neu bestellt werden, es gibt ja auch noch mehrere Busunternehmen, die ja im Auftrag von der DVB arbeiten. Also so vor allem mittelständische Busunternehmen. Und häufig ist die Methodik so, dass die alten Busse der DVB dann an diese mittelständischen Unternehmen abgegeben werden, ne? Und die kriegen ja dann von der DVB keine neuen Busse nach, also keine neuen alten Busse dann wieder zugeschoben, weil die eben ihre alten Busse noch weiter betreiben müssen, die ja zu teuer sind. Weißt du, also die DVB holt sich neue Busse und fragt dann diese Unternehmen, wollt ihr unsere alten Busse dafür dann noch zu Schrott abfahren, auf Deutsch gesagt. Also, und dadurch, dass ja auch Linien zusammengespart werden, die am Stadtrand verkehren, wo meistens diese anderen mittelständischen Unternehmen fahren, sowas wie Satra oder Theta Tours halt eben, bedeutet auch, dass bei denen die Aufträge zurückgehen, weil die DVB einfach weniger Verkehrsleistung bei denen bestellt. Das heißt, die haben dann einfach dann teilweise noch mehr Busse, bei denen sie auf dem Betriebshof stehen, die sie einfach nicht einsetzen können.
Ach, ist das ätzend.
Ja.
Das ist richtig schlimm.
Also es hat schon immer noch einen langen Rattenschwanz, auch wenn wir eigentlich das Schlimmste abwenden konnten. Aber diese Bestellung mit den Bussen, das hat mich tatsächlich jetzt auch, als ich das letzte Woche in der Zeitung gelesen hatte, ganz schön aus den Latschen gehauen.
Oh Mann.
Mit anderen Worten, die Zivilgesellschaft hat jetzt eine richtig große Aufgabe mit dem Projekt Mobilität für alle.
Genau, noch ein ganz kleiner Ausblick von dem Bündnis, von dem wir ja auch Teil sind. Das sind die, die im Vorfeld auch viel demonstriert haben und noch mal ein bisschen Wirbel und Druck auf den Stadtrat gemacht haben, dass nicht alles so zusammengekürzt wird. aber es sind einige aus dem Bündnis natürlich zufriedener und andere unzufriedener, aber gerade auch wegen den personellen Einkürzungen, die gemacht werden sollen und weil das schon, also Pascal hat es ja gerade erklärt, weil es alles ein bisschen kacke ist, wollen wir uns im Juni nochmal zusammensetzen, einen ganzen Tag und überlegen, wie wir jetzt sinnvoll weitermachen können, weil es halt trotzdem nicht hinzunehmen. Also wir brauchen vernünftigen ÖPNV. Punkt. Also dass ihr das schon mal hört, das ist jetzt nicht quasi gestorben, das Bündnis, damit, dass ein bisschen was eingehegt werden konnte. Es wird definitiv noch Druck geben. Und im Juni gibt es da einen großen internen Aktionstag, dass wir uns überlegen, wie geht es sinnvoll weiter. Drückt uns mal die Daumen, dass wir gute Ideen haben. Ja.
Also eine Idee wäre, glaube ich, einfach, dass die DVB sich den dummen Bus in Kredit nimmt und den mit den erwarteten Wartungskosten abbezahlt. Aber okay.
Parkgebühren, da wäre Geld.
Entschuldigung. Wir haben jetzt echt viele anstrengende Themen gehabt. Ich sehe gerade, du hast ein schönes Thema für uns.
Ich habe was Schönes, nämlich es gibt nach und nach mehr Kinder- bzw. Familienstadtpläne. Das sind thematische Stadtpläne, so richtig ausgedruckt und zum Anfassen, die sich gezielt an Familien, Kinder und Jugendliche richten. Und ja, da werden so einzelne Stadtviertel vorgestellt und die Stadtpläne sollen eben den Leuten, die da wohnen, die Stadtviertel näher bringen. Es gibt schon in einigen Stadtteilen, zum Beispiel in Plauen gibt es schon so ein Projekt und sowas wird es bald auch in Kotta geben, weil das hatten wir gerade im SBR und ich fand das so cool, die Idee, dass ich das einfach mal so ein bisschen mitbringen wollte. Geplant ist das jetzt für Löbtau und Gurbitz von der Kindervereinigung Dresden e.V. Und ja, wir haben da so ein kleines Anschauungsprojekt aus Plauen bekommen. Ich fand das ziemlich cool und die Idee kommt wohl tatsächlich aus Kindertreffs und Jugendtreffs, dass die das haben wollten. In der Kotta-Runde wurde es auch nochmal besprochen und jetzt kommt's. Drauf eingezeichnet sollen Spielplätze sein, Beratungsstellen, Plätze des öffentlichen Lebens, weil, naja, bloß weil es Kinder sind, wollen ja auch wissen, wo, was weiß ich, ein Brunnen ist zum Beispiel. Ja. Aber auch Vereine, also da wurde sich wohl mehrfach auch Sportvereine gewünscht, ja. Und eben auch Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, weil die Idee kommt ja da auch draus.
Das macht für mich voll Sinn, vor allem wenn ich immer so Kinder an Orten sehe, wo ich das Gefühl habe, dass sie da nicht so wirklich hingehören.
Ja.
Also ich kann wirklich allein in Gorbitz wahrscheinlich schon 5, 6 Orte nennen, wo ich immer wieder Jugendliche und Kinder sehe und ich mir denke so, also ich habe nichts dagegen, dass ihr hier so seid, aber seid ihr nicht sicher, dass ihr einen schöneren Ort zum Existieren habt?
Als ja. Den Netto-Parkplatz.
Oder den Lidl-Parkplatz.
Mensch.
Oder den Parkplatz vorm Trafohäuschen.
Genau. Aber wirklich in Gorbitz sehe ich da auch großes Potenzial, dass das was Gutes bewirken könnte.
Ja, also es war tatsächlich auch eine der Begründungen, dass es halt gerade so Löbtau, Gorbitz, die Ecke, halt so viele verschiedene ja, soziale Gruppen gibt und die so vor sich hin existieren und gar nicht unbedingt wissen, was es noch alles gibt, dass sich da besonders anbietet und das unterschreibe ich einfach mal. Ja, also jetzt beim Erstellen werden wohl immer noch Kindergärten beteiligt daran, was da alles drauf soll. Und der Druck soll bis Ende 2025 schon durch sein. 2500 Stück gibt es dann eben in verschiedenen Kindertreffs zum Beispiel. Und es ist noch nicht ganz im Detail klar, in was für Sprachen das Ding erscheinen wird. Also auf alle Fälle auf Deutsch. Und es kann sich nur eine andere Sprache geleistet werden. Das finde ich ein bisschen schade. Also im Gespräch sind gerade Englisch, Tschechisch, Slowakisch und Arabisch. Aber ich hoffe mal, dass die Idee von der einen Kollegin von den Grünen aufgenommen wird, von Nicole Kroshepke, die angeregt hat, na, wenn eh schon auch dafür Leute da wären, die das übersetzen können, könnte man das nicht einfach online anbieten. Das ist immer noch besser als nichts. Ich hoffe mal. Also sie haben natürlich beim Vorstellen gesagt, ja, das nehmen wir voll mit und so, aber mal gucken, ob das Projekt das wirklich mitnimmt, weil ich würde, bevor ich das Geld zugesichert kriege, natürlich auch zu jedem konstruktiven Vorschlag erstmal ja sagen. Ja, die Förderungen sind reichlich 3.000 Euro, also 3.395 ganz genau und es wird wurde auch einstimmig angenommen. Ich denke, das kann es der Stadt auch mal wert sein. Und ich würde mir sowas ja eigentlich für jedes Stadtviertel wünschen und am besten noch stadtweit. Also wir geben ja immer kein Geld für Kinder aus und wollen halt lieber den Kinder- und Jugendbeauftragten zum Beispiel Gelder streichen. Aber ich fand das wichtig. Cool. Ja, genau.
Die Kinder brauchen kein Geld, weil die haben ja eh keine Stimme.
Ja, das ist halt leider so, wie es manchmal gesehen wird. Also ich finde das ein super cleveres Projekt, gerade weil es auch mal was anderes ist, was Ausgedrucktes, deshalb was Besonderes für Kinder, die halt auch ganz viel einfach am Monitor groß werden und bin begeistert. Und es zeigt halt auch einfach Orte in der Gegend, die Leute noch nicht kennen. Ich find's cool. Ich hoffe, es klappt ein bisschen. Und sie haben auch extra gesagt, das Ziel ist auch, dass die Leute, die so aneinander vorbeileben, ein bisschen mehr in Kontakt kommen. Und vielleicht hilft's. Ich find's cool. Mehr solche Dinge.
Speaking of Gleichberechtigung. Manu, du hast da noch so ein Gleichberechtigungsthema und ich glaube, es wird nicht so schlimm, nicht so schön, oder?
Das kommt drauf an, wie man es betrachtet. Das Ding. Es geht um die Gleichstellungsrichtlinie, oder warte, ich lese es euch korrekt vor, die Fachförderrichtlinie der Landeshauptstadt Dresden über die Gewährung von Zuwendung zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter.
Das kenne ich.
So.
Griffiger kurzer Name.
Gleichstellungsrichtlinie, nennen wir es so. Die soll jetzt novelliert werden. Dresden hat schon eine Gleichstellungsrichtlinie, logischerweise. Die ist aus dem Jahr 2016 und wir alle, die wir so aus der linksgrün versifften Bubble kommen, uns wird vermutlich schon beim Namen dieser Richtlinie bewusst, warum sie geändert wird, denn in der aktuellen Form ist es die Gleichstellungsrichtlinie zwischen Mann und Frau. So. die soll jetzt novelliert werden. Unter anderem, weil selbst auf Bundesebene wir seit 2018 mehr als zwei Geschlechter anerkennen. Und deswegen wird jetzt diese Gleichstellungsrichtlinie überarbeitet, ist dann nicht mehr die Richtlinie zur Gleichstellung von Mann und Frau, sondern die Richtlinie zur Gleichstellung der Geschlechter. Mhm. Und wird dann auch in der neuen Fassung nicht mehr binär gegendert, ne? Also Bürgerinnen und Bürger, sondern mit einem Gendersternchen, BürgerInnen.
Oh nein.
So. Ja, ich bin so richtig schlimm. Ist schon, worauf es hinausläuft. So.
Die Sprachpolizei kommt gleich.
Des Weiteren werden noch ein paar kleinere Stellschrauben dort gedreht, nämlich, dass zum Beispiel genauer beschrieben wird, was ist förderfähig. Ne? Da sind zum Beispiel so Sachen, in der 2016er Richtlinie heißt, förderfähig ist zum Beispiel, wenn du dich irgendwo einmietest, eine Kaltmiete bis maximal, und ich glaube, es waren 7,50 Euro kalt Quadratmeter. Das ist absolut illusorisch mittlerweile, wenn du dich in Dresden irgendwo einmietest, zahlst du 9 Euro Kaltmiete. Deswegen steht jetzt in der neuen drin, förderfähig ist eine Kaltmiete zu ortsüblichen Preisen. Ne? Das heißt, ihr seht, es ist eigentlich eine stinklangweilige Novellierung einer furztrockenen Behördenrichtlinie. Mhm. Aber es steht halt Gleichstellung oben drüber. Und das wird gegendert.
Schwierig.
Also es gibt wirklich inhaltlich, gibt es keinen Grund, das abzulehnen. Es ändert sich vom Umfang der Förderung, es ändert sich von den Themenschwerpunkten der Förderung, ändert sich nichts. Es ist eine Angleichung an das Bundesrecht, dass wir eben mehr als zwei Geschlechter haben und dass wir diese auch anerkennen. Gut, das war 2018, wir ändern jetzt unsere Richtlinie 2025, also mit der üblichen Behördengeschwindigkeit Deutschlands. Ändern wir das jetzt und logischerweise, weil das Ding dann auch mehr als zwei Geschlechter anspricht, wird jetzt eben auch eben nicht mehr binär gegendert. Sonst ändert sich nichts. Wirklich. Es ist, also aus Reiter wird Twix, sonst ändert sich nichts. Es ist eine Formalie. Eine behördliche Formalie.
Eine formale Überarbeitung.
So, genau. Diese Formalie ist natürlich im Sozialausschuss abgelehnt worden, nämlich mit AfD, Team Zastro, CDU und FDP. So. Und dann ist das in den Stadtrat gekommen und sollte dort behandelt werden. Und jetzt ist es allerdings nochmal in die Ausschüsse zurücküberwiesen worden, weil es wohl noch Klärungsbedarf gibt. So, unter anderem wird jetzt wohl von rechts angelehnt, dass das Ding doch wieder die Gleichstellung zwischen Mann und Frau heißen soll. Und es soll nicht mehr, also es soll, wenn gegendert wird, nur binär gegendert werden, also Damen und Herren. solche Höhe. Dann gibt es noch einen Antrag der CDU, der unter anderem vorsieht, dass die Förderhöhe überwacht wird. Das heißt, also zuständig ist die Gleichstellungsbeauftragte in Dresden. Die ist auch in der alten Richtlinie zuständig. Auch hier ändert sich nichts. Aber die CDU will in Zukunft, dass Projekte bis 1.000 Euro, die dürfen quasi von der Gleichstellungsbeauftragten selbst geprüft und bewilligt werden. Ab 1.000 Euro soll dann jedes Projekt, was diese 1.000 Euro Schwelle überschreitet, in den Sozialausschuss und muss dort abgestimmt werden. Oh. Das will die CDU gerade. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe zu diesem Punkt noch nicht mit Anne gesprochen, die ja als unsere Piratenstadträtin für uns auch im Sozialausschuss sitzt, wie sie das hält. Deswegen kann ich jetzt nur meine eigene Meinung dazu sagen. Ich persönlich sehe da einfach eine, also in diesem CDU-Antrag jetzt ganz speziell, zum anderen äußere ich mich dann nochmal, ich sehe da drin jetzt einfach nur eine Gängelung der Gleichstellungsbeauftragten. Es ist quasi ein absoluter Misstrauensbeweis. Ich sehe den Sinn und Zweck nicht, weil es lief jetzt seit mindestens 2016, lief es genau so und es gab meines Erachtens keine großen Skandale oder Beschwerden. Und an anderen Stellen regen sich ja die Stadträtinnen und Stadträte mal auf, wie viel Arbeit ihnen noch abverlangt wird in ihrem Ehrenamt. Ne? Und das ist jetzt ein wunderschöner Weg, um sich noch mehr Arbeit aufzuhalten als nötig. Und wenn ich jetzt mal die Perspektive wechsle, als jemand, der so ein Projekt beantragt beispielsweise, kannst du dich dann darauf einstellen, dass es sich wieder zieht. Weil das Ganze muss ja, nachdem es von der Gleichstellungsbeauftragten geprüft wurde, noch einmal den Ausschuss. Dann wird eventuell noch ewig darüber debattiert oder es wird vertagt. Auf Antrag, das kann auch passieren, ne? Bis das dann irgendwann bewilligt wird. Und wo ich mir jetzt nicht sicher bin, das sage ich ganz klar, es ist möglich im Ausschuss, dass mit einer gewissen Stimmenanzahl Dinge in den Stadtrat sogar noch gehoben werden, die eigentlich der Ausschuss beschließen könnte. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das dann hier wäre. Aber theoretisch, wenn das der Fall wäre, wenn das wie ein ganz normaler Tagesordnungspunkt gehandhabt wird, kann das dann auch noch zusätzlich aus dem Ausschuss in den Stadtrat gehoben werden, sodass dann der Stadtrat sich damit beschäftigen müsste.
Ach du Heiliger.
Es ist krass und hier sieht man eigentlich mal, wie nicht politisches, weil wie gesagt, es ist eine Formalie. Es ist einfach, hier wird eine Behördenrichtlinie einfach aktualisiert. Wie etwas sowas von nicht politisches genutzt wird, um hier quasi diese Gräbenkämpfe aufzumachen. Um diese Diskussion um das linksgrün versiffte Gender-Gaga und das alles aufzumachen.
Ich habe so keinen Bock auf diese ganzen Kulturkämpfe.
Ich auch nicht.
Ich habe, das ist
einfach kräftezehrend.
Es ist kräftezehrend. Und es blockiert die Parlamente. Es macht halt Zusammenarbeit zwischen demokratischen Kräften immer schwieriger. Und
ja.
Sorry, also der Dresdner Stadtrat kann nicht entscheiden, ob die Bundesrepublik Deutschland zwei oder drei Geschlechter anerkennt. Das ist einfach.
Das wird das schon vor x Jahren gemacht. Das war 2018.
Das ist einfach kein Thema für den Dresdner Stadtrat.
Es ist nur eine Angleichung an das, was schon seit Jahren im Bundesrecht jetzt so existiert.
Ja, also wir müssen uns übrigens auch noch erinnern, welche linksgrüne Anarchistin damals Bundeskanzlerin war, unter der diese
Gesetzgebung auf jeden Fall.
Danke, danke. Also, wenn das Thema nochmal in den Stadtrat kommt, beziehungsweise es wäre ja schon im Stadtrat gewesen, die Fraktion PVP ist so nett, weil mich solche Themen interessieren. Ich werde von der Fraktion Rederecht bekommen. Das heißt, ich hatte schon zur letzten Stadtratssitzung dann eine Rede vorbereitet, wo ich dann der Seite rechts im Stadtrat, wo ich die dann mal darauf hinweisen werde, dass so eine behördliche Richtlinie sich eigentlich nicht dafür eignet, um irgendwelche ideologische Grabenkämpfe aufzumachen. Und falls doch, zeugt das für mich eigentlich nur von Uneinsichtigkeit und Engstirnigkeit. Also ich kann viel mehr wirklich gar nicht dazu sagen.
Ich bin auch dafür, dass du in deiner Rede das Wort Genderpolizei erwähnst, wenn es darum geht, dass sich jetzt alle dafür einsetzen, dass nicht gegendert werden darf.
Ich habe ja überlegt, dass ich hochkomme, ne, und sage, guten Tag, mein Name ist Manuel Wolf, meine Pronomen sind, weil da habe ich schon mal den halben Saal verloren. Da habe ich eigentlich, und so ehrlich muss man auch sein, da habe ich schon mehr als den halben Saal verloren, ne, weil da triggerst du auch genug Leute auf der linken Seite. Naja, gut.
Das sind ja auch die Leute, die sich beschwert haben bei der Sache mit den Periodenprodukten. Haben wir denn keine wichtigeren Themen?
Eben das.
Das sind genau die Leute, die jetzt damit kommen, dass, oh, die böse Sprachpolizei.
Ja.
Ja, es ist immer die Sache. Mal gibt es keine wichtigeren Themen und mal heißt es, ja, wir müssen aber auch das machen, weil das ist ja, ja auch wichtig. So, ja, wir machen alles und wir machen immer nur das Wichtigste.
Aber wir bösen Linken sind ja. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich wichtigere Themen für diese Podcast-Episode als dieses dumme rechte Socks, die nicht schulsozial erhält.
Ja, also in der letzten Folge hatte ja, Martin darüber noch geredet, wie es ja mit dem Haushalt und so, wie das alles zustande kam. Und wie sich ja auch die PvP-Fraktion dafür eingesetzt hatte, dass neben der Nicht-Köpfung der DVB auch halt eben genügend für Jugend- und soziale Projekte dann im Haushalt drinnen sind, was ja auch dann geklappt hat. Also die ganze Sachen sind ja wieder jetzt mehr oder weniger finanziert. Problem ist halt eben nur, es gab ja trotzdem jetzt eine viermonatige Lücke, wo die Finanzierung halt eben keinen Bestand hatte, beziehungsweise nicht gesichert war, was dafür gesorgt hatte, dass an manchen Schulen die Schulsozialarbeiter zum Beispiel dann schon aufgekündigt wurden, deren Verträge aufgekündigt wurden, die gegangen sind. Was jetzt zum Beispiel dafür sorgt, zum Beispiel, hatte ich jetzt in der Zeitung gelesen gehabt, am Gymnasium Kotta zum Beispiel fehlen die Schulsozialarbeiter, weil die beiden Schulsozialarbeiter, die dort angestellt waren, jetzt bereits neue Stellen halt eben dann sich gesucht hatten, logischerweise. Und ja, jetzt natürlich nicht mehr zurückkommen in die Schule. Und die Schule jetzt steht so, cool, wir hätten das Geld dafür, aber keine Sozialarbeiter.
Größter Witz bei der Eröffnung vor ein paar Monaten, der großen Feierlichen, wo sie alle möglichen Leute eingeladen haben, da war ich auch, haben sie noch ganz stolz vorgestellt, wo das Büro der Schulsozialarbeit ist und wie viel sie zu tun haben und wie erfolgreich das ist. Aber wirklich richtig dolle beworben, das Teil.
Ja. Und jetzt in der, und dann sind deren Verträge gekündigt und logischerweise suchen sie sich neue Jobs.
Das ist nur ein paar Monate her.
Ja.
Da war schon klar. Also selbst wenn der Haushalt da noch nicht öffentlich gewesen sein sollte, seit dem Sommer ist eigentlich klar, was der OB mit der Schulsozialarbeit
macht. Also sorry, dass ich unterbreche, aber das ist halt so lächerlich.
Aber so ist es nicht an allen Schulen. Also so zum Beispiel, ich kenne jemanden, der geht aus Bertolt-Brecht-Gymnasium und da wurde mir zurückgemeldet, dass dort auch die Schulsozialarbeiter verschwunden sind, jetzt aber wieder zurückgekehrt sind. Jetzt vor einer Woche oder vor zwei Wochen wieder zurückgekehrt sind, weil dort war es glaube ich so, dass die mich über nicht direkt angestellt sind bei der Schule, sondern die einen Verein beauftragt haben und die haben jetzt eben ihre Leute wieder dahin gesetzt in die Schule, um die Schulsozialarbeit wieder weiterzumachen. Aber da fehlt dann auch für ein paar Wochen jetzt zumindest die Schulsozialarbeiter. Und genauso auch mit anderen Projekten, wenn man da überlegt, Sozialarbeiter, dann Straßenprojekte, die es ja auch gibt, Jugendtreffen und so fort, die waren ja alle mit betroffen. Und weil die hat ja jetzt überall für vier Monate die Finanzierung gewankt und jetzt kriegen sie das Geld halt wieder, ist ja nur die Frage, wie nachhaltig ist halt eben der Schaden, der dadurch jetzt entstanden ist, dass halt eben da vier Monate keine Finanzierung war und schon noch länger um die Finanzierung gerungen werden musste. Und da kann man nur hoffen, dass sich das alles wieder erholt und die Auswirkungen davon jetzt nicht so krass sind, weil die werden uns erst wahrscheinlich in den nächsten Wochen überhaupt richtig absehen können, so wo sind jetzt die Strukturen nachhaltig geschwächt oder gar abgebaut worden. Weil Strukturen wieder neu aufzubauen, das braucht viel, viel mehr Aufwand nochmal, als sie einfach nur zu erhalten. Ne? Deswegen, ich hoffe, das geht wieder in die richtige Richtung da.
Ja, da sehen wir mal wieder die Nachteile von alles auf befristet planen und nichts verstetigen. Zum Thema unsichere Haushalte fällt mir auch gerade noch der Sächsische ein. Ich bin da ja tatsächlich gerade sogar persönlich davon betroffen, dass der irgendwie ewig nicht beschlossen wird. Und habe mir mal den Koalitionsvertrag angesehen hinsichtlich Inklusion. Und auch tatsächlich das Thema, was wir gerade hatten, Schulsozialarbeit. Und ich habe ja eigentlich ziemlich Schlimmes erwartet, aber bin gerade überraschend positiv, also positiv gestimmt, weil zum Beispiel das Thema mit den unsicheren Stellen, Inklusionsassistenten an Schulen sollen feste Stellen bekommen.
Das klingt gut.
Und vor allem sollen die Schulbudgets deutlich flexibler werden, damit eben Schulen auch besser mit externen zusammenarbeiten können für Gesamttagsangebote und so weiter. Das hat mich richtig, richtig begeistert. Vor allem, weil es auch so pragmatisch klingt. Ich habe mir heute auch so ein bisschen Bundeskoalitionsvertrag durchgelesen und so alles so übelst schwammig. Du kannst halt teilweise nicht mal. Also ich habe mich heute mindestens eine Stunde lang über zwei Sätze gewundert, die keinen Sinn für mich ergeben haben, weil ich dachte, sie waren zusammenhängig, aber es waren zwei verschiedene Themen und einfach nur nicht getrennt.
Schön.
Wunderschön. Oh. Aber der ist verständlich und konkret. Und zum Beispiel, auch wieder total persönlich relevant für mich, es soll eine landesweite Studie auf dem Weg zur inklusiven Hochschule geben. Oh. Und da habe ich ja sogar selber gerade letztes Jahr an der TU Dresden gearbeitet, eben mit dem Fokus auf Neurodivergenz. Und es gibt soll auch mehr Gelder für Inklusion in Studentenwerken geben, was ich auch sehr begrüßen kann, weil eben Wohnheim und auch allgemein die Serviceangebote sind halt wirklich ein richtig wichtiger Faktor, dass halt irgendwie diese allgemeine Alltagsbelastung aus dem Leben von Studierenden mit Behinderung rausgenommen wird. Und das ist richtig begeisternd. Auch cool sowas wie bauliche Barrierefreiheit für Einrichtungen der Jugendhilfe soll gefördert werden. Die Servicestelle für Inklusion im Kulturbereich soll bleiben. Das ist auch für mich persönlich sehr nice, weil die super Arbeit leisten. Und naja, eigentlich cool. Was ich auch eigentlich sehr cool finden wollte.
Wollte?
Ja, wollte.
Ja, ich habe mich schon gefragt, wann jetzt die Kritik kommt.
Inklusive Kita. Mhm. Es soll in jeder Kita bis 2030 eine Fachkraft mit heilpädagogischer Zusatzausbildung existieren. Das ist großartig. Es soll Leitfäden zur Umsetzung von Inklusion in Kitas geben. Das ist richtig gut. Und in dem Punkt wurden auch segregierte Horte inkludiert, weil natürlich werden Förderhorte, wo Leute wieder rausgegliedert werden, im Punkt der inklusiven Kita mit erwähnt, als behalten wir so.
Es ist kaputt.
Exklusion zur Inklusion.
Ja, ja. vor allem, weil es halt auch das Hortthema bei Kita mit drin ist. Keine Ahnung warum. Vielleicht hoffen sie einfach, dass die Leute den Blog nicht zu Ende lesen.
Ja, wir inkludieren fast alle.
Ja, beziehungsweise wir inkludieren die... nein.
Einfach
ja,
nein.
Ich glaube, das wird zu dunkel.
Einfach nein.
Ja, das wird zu dunkel. Ja. Und auch zum Beispiel die Eingliederungshilfe soll entlastet werden und da sollen noch die Arbeitsbedingungen verbessert werden, was ich auch auf jeden Fall cool finde. Allerdings wird da wieder gesagt, dass man sich für Bundesmittel einsetzt. Das heißt also, es ist wieder fragwürdig, ob das überhaupt umgesetzt werden kann, wenn der Bund eben sagt, nein, wir müssen auch sparen. Und wo ich jetzt richtig zynisch werde, ist, wenn ich sowas lese wie Förderschulen werden enthalten, weil sie eine wichtige Säule inklusiver Kompetenzen ist.
Ach, Arschgeigen.
Ja.
Entschuldigung, aber macht mich so sauer und vor allen Dingen, wie viele angeblich ja doch so progressive Leute immer sagen, ja, aber die Behinderten, die dürfen nicht an meine Kinder ran. Weil was anderes ist es nicht.
Also ich meine, wenn ich jetzt mal die bestmögliche Interpretation davon nehme.
Ja, mach mal, bitte.
Vielleicht meinen sie damit, wir machen die Schulen nicht zu, bevor wir die Mitarbeitenden von den Schulen nicht an den regulären Schulen integriert haben, damit wir die Leute mit der Fachkompetenz nicht verlieren. Mhm. Wenn man das so interpretiert und das so gemeint ist, dann würde ich den Punkt sogar als ganz clever und berechtigt ansehen können. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es einfach eine Rechtfertigung ist, das Förderschulsystem weiter zu verstetigen. Und ich kann es nicht oft genug sagen, das Förderschulsystem ist ein Verstoß gegen die UN-Behindertenrechtskonvention. Deutschland ist da im europäischen Vergleich ziemliches Schlusslicht, was Inklusion angeht. Und wurde auch schon von der UN insbesondere eben für Werkstätten und Förderschulen gerügt, weil sie eben gegen die UN-Behindertenrechtskonvention verstoßen.
Ja. Ich habe neulich ein Interview gelesen, ich weiß nicht von wem. Ich glaube, es war CDU. Es war nicht der Piwatz, aber irgendjemand, der sich auf die Brust geschrieben hat, ich bin Bildungspolitiker. So.
Oh Gott.
Es tut mir leid, dass ich jetzt das also jetzt ohne Namen mache. Aber die Aussage war, unser Schulsystem ist nicht ausgelegt für eine inklusive Bildung. So, wo ich sagen,
Ja, das stimmt.
Danke für die allgemein anerkannte Erkenntnis. Nur ist ja jetzt quasi der Denkweg, dementsprechend müssen wir alle, die wir dort nicht reinkriegen, rausziehen und irgendwo in eine besondere Schule exkludieren, ist ja dann der falsche Weg. Anstatt zu sagen, vielleicht sollten wir das System mal an sich überdenken. Aber das ist halt die Scheiße. Nein, wir überdenken nicht das System, sondern wir überdenken die Leute, die wir in das System pressen wollen.
Ich frage mich ja manchmal, warum Bildungspolitik so unfassbar verflucht ist. Also ich glaube, es gibt kein politisches Thema, wo so konsensfähig ist, dass das Schulsystem scheiße ist und dringend reformiert werden müsste.
Mhm.
Aber irgendwie ist das auch schon seit 20 Jahren so.
Ja.
Und seit 20 Filmen. Und es passiert nichts.
Es ist furchtbar. Es ist eine reine Ausgabenseite, deswegen. Es ist politisch unbeliebt, weil es ist eine reine Ausgabenseite. Du machst mit Bildung, also theoretisch machst du mit Bildung sehr viel Geld, weil du schaffst ja Ressourcen.
Aber nicht sofort.
Aber so, eben, das ist so zukunftsbedingt, weißt du? Das ist ja in 20 Jahren. Und ob ich bis dahin mein Mandat noch halte oder ob ich dann meine Abgeordnetenrente genieße, Entschuldigung, so ist das. Ja. Und du kriegst ja auch keine Stimmen dadurch. Die könnte ich ja alle nicht wählen. Ja. Und diese TikTok-Generation, die hat doch kein Langzeitgedächtnis mehr. Die merken sich das gar nicht, wenn ich gut zu denen bin. So, das sorry, das Thema macht mich immer wieder wütend.
Aber das macht auch eine massive Politikverdrossenheit unter den jungen Leuten, die halt dann immer mehr den Rattenfängern ins Garn gehen, zumal sie auch halt logischerweise dann auch politische Bildung massiv nachlässt und den Leuten gar nicht auffällt, dass sie den Rattenfängern auf den Leim gehen.
Ja.
Wehrhafte Demokratie braucht halt auch ein stabiles Bildungssystem.
Ja.
Aber ich glaube, dieses Problem werden wir heute nicht mehr in der Podcast-Folge lösen. Vielleicht wird das mal ein Thema für eine Sonderfolge.
Auch wenn es zu schön wäre.
Ja, ich würde gerne eine Lösung haben. aber wir haben noch ein bisschen was anzukündigen, damit ihr euch ein bisschen die Laune noch aufbessern könnt.
Aber das passt ja schon, wenn du jetzt über wehrhafte Demokratie sprichst, denn ich möchte ankündigen, dass es auch dieses Jahr wieder eine Take Back the Night Demo geben wird, zum 30. April, wo Leute Hexenfeuer, Hexen brennen oder wie auch immer feiern. Also ich glaube, die Historie von Hexenverbrennung muss ich hier nicht aufmachen, warum das nicht gut ist. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber es wird wieder eine Inter-Uni-Demo geben in Dresden, zu dem Thema allgemein Feminismus, und dass wir es immer noch brauchen. Letztes Jahr war die wirklich sehr, sehr schön. Und also da waren auch wieder so, ich würde mal sagen, treffende Redebeiträge, dass ich zwischendurch auch ein bisschen Frust, Wut, Rührungstränen in den Augen hatte. Also die wird auch dieses Jahr mit Sicherheit wieder gut. Start ist 20 Uhr. In der Ankündigung stand so schön Goldene Reiterin. fand ich sehr schön, und die Route ist eben von der Goldenen Reiterin über den Kommandeiplatz, Alaunstraße, Luisenstraße, Görlitzer Straße, Alaunplatz. Wir bleiben also in der Neustadt. Wer also nicht unbedingt abends im Dunkeln eine Demo machen will, wir sind quasi, wenigstens auf der Elbseite, wo du dir nicht ganz so viel Gedanken machen musst, und das sage ich als Südelblerin. Ja, also wer da gerne nochmal gucken möchte, für mehr Infos verlinke ich, das organisiert die Antifa Löbtau im Großen und Ganzen. Ich habe es jetzt über die Queer Pride mitbekommen. Ich empfehle es aus tiefstem Herzen. Es ist eine Flinter-Uni-Demo. Ich erkläre es nochmal ganz, ganz kurz. Mit Flinter sind Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre Transpersonen und Agender-Personen gemeint. Wäre auch schön, wenn sich Leute dran halten. Also es ist auch schön, wenn man Cis-Männer als Allies hat, als Unterstützerinnen, aber die können an dem Tag was anderes Schönes machen. Ja.
Es gibt ja immer genug zu tun.
Genau.
Ein Thema, was wir euch vorschlagen können für diesen...
Entschuldigung.
Die Enthusiasmus, die meine Überleitung... auslösen. Ein Thema, was wir euch vorschlagen können, womit ihr euch an dem Tag beschäftigen könnt, ist, wie entkommt man den großen Konzernen Fang plus Twitter? Und da hat Tim was vorbereitet.
Ja, so vorbereitet. Man möchte ja jetzt langsam von den großen amerikanischen Konzernen entkommen, wenn sich die den US-amerikanischen Gesetzen beugen. Und da wollte ich erstmal in die Runde fragen, was nutzt ihr denn noch so von... Wir fangen mal mit Facebook an. Ja. Also Meta, Facebook, was nutzt ihr da noch von?
Ich habe es noch. Punkt. Also ich habe noch einen Account und ab und zu gucke ich, ob Leute, mit denen ich vor x Jahren auf der Schule war, Geburtstag haben.
Ich habe seit ungefähr 10 Jahren immer mal wieder versuche ich periodisch Facebook zu sagen, sie sollen meinen dummen Account löschen, auch wenn ich mich nicht mehr einloggen kann. Sie beharren sich hartnäckig. Vermutlich muss ich mal mit dem Anwalt hinschreiben.
Okay. Ja, bei mir ist das ein bisschen fies. Ich habe schon mal den Spitznamen Grand Dame des Fediverse bekommen. Also ich habe von dem ganzen Zeug nichts mehr. Mein Handy ist entgoogelt. Also ich bin eventuell die falsche Ansprechperson. Aber ich habe danach noch eine Terminempfehlung in die Richtung.
Ich bin aber tatsächlich beim Entgoogeln bin ich ein ganz schlechtes Vorbild.
Ja, wir bleiben erstmal bei Meta.
Ich habe ein Google-Handy.
Ja. Die lassen sich sehr gut flashen.
Meta.
Erstmal Meta. Dann gibt's ja noch, es gibt ja noch andere Meta-Dienste. Ja. Was fällt euch da so ein?
Ja, also es gibt noch Instagram, Threads, WhatsApp. Ja. Ich habe, das ist alles in der Zeit groß geworden, wo ich Facebook schon eklig fand. Das heißt, das habe ich alles gedodged.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe was Gedanken darüber verschwendet, ob und wie das gut ist, erst seit ich in dieser Partei bin. Weiß nicht, WhatsApp war damals so der erste Messenger, mit dem ich, quasi nach der SMS, mit dem ich, für mich so alt gerade, mit dem ich in Verbindung gekommen bin. Und ich habe gerade das Problem, dass ich für jeden Freundeskreis gefühlt einen anderen Messenger habe, weil du immer mindestens eine Person hat, die sagt, nee, ich will aber das nicht. Oder ich will das nicht. Und deswegen hast du eine Freundesgruppe auf WhatsApp und dann hast du eine bei Signal und eine bei Telegram und ich, naja, egal.
Das ist frustrierend. Geht mir aber genauso.
Und ich muss sagen, Instagram wirklich auch nutze ich erst aktiv, seit ich politisch mich engagiere, weil dort ich das Gefühl habe, dass da wirklich ein sehr großes Publikum ist, was politisch ebenfalls dort entweder selber Sachen teilt oder mitteilt. Oder sich Informationen rauszieht.
Das ist eine Sache, die mich unfassbar stört, vor allem, weil sie auch richtig inflationär in linken Kreisen ist. Du entkommst nicht Instagram. Wenn du irgendwie dich in einer Stadt politisch engagieren möchtest, führt kein Weg an Instagram vorbei, außer du hast halt irgendwelche informierten FreundInnen, die bei Instagram sind und dir dann die ganzen Sharepics zu Demos und Aktionen weiterleiten?
Nein, dem würde ich widersprechen. Ich schaffe es ja auch seit Jahren, aber diese Argumentation, die ich von Grund auf falsch finde, weil wenn das alle sagen, bleiben auch alle da, führt ja auch dazu, dass wir zum Beispiel noch Piraten-Instagram haben.
Ja.
Also 100% nein, aber es ist ein absolutes Problem, dass zum Beispiel Websites nicht genutzt werden, wo Informationen sind. Also Klimainformationen kriege ich halt auch über Ecken mit Klimastreiks etc., weil ich halt in der Klimavernetzung bin. Aber ja.
Du musst aber auch immer davon ausgehen, dass Leute nicht in diesen Vernetzungen drin sind.
Ja, das ist das Problem. Und da ist, glaube ich, da wird sich die linke Szene vermutlich auch einfach durch Leidensdruck, der entstehen wird, da in der nächsten Zeit mal ein bisschen von liberieren müssen, weil dass die US-amerikanischen Plattformen in Zukunft immer restriktiver werden bezüglich der Inhalte, die man da posten kann. Und dass wahrscheinlich auch die Diskussionskultur immer unschöner wird, weil Moderation zurückgefahren wird, ist eine Entwicklung, die man anhand der aktuellen Administration in den USA auf jeden Fall absehen kann.
Ich glaube, es funktioniert auch nicht immer mit Logik, sondern es funktioniert mit Emotionen. Also wenn ich überlege, wie groß Twitter noch war vor 2 Jahren, ne? Und dann hat Elon Musk das übernommen und der als dieses Gesicht, als dieser Gesicht von diesem autokratenverherrlichenden Arschloch, hätte ich fast gesagt, ne? Der dann auch einmal komplett diesen Dienst oder dieses Social Media auf links gedreht hat und
auf
und
rechts
dann,
gedreht.
Wo, ja. Oben gedreht. Ne?
Wo du halt wirklich spürbar gemerkt hast, auch als Nutzer. Ne? Also du musstest nicht mal das mitbringen, du hast es spürbar gemerkt, wie das Ganze den Bach runtergeht. Und ich glaube, es sind so viele Leute rausgegangen. Also auch hier, ich habe es gemerkt in der Dresdner Kommunalpolitik, es spielt auf keinen Fall mehr die Rolle, die es noch vor 2 oder 3 Jahren gespielt hat.
Ja, und ich befürchte tatsächlich, dass das mit diesen Emotionen ein richtig großer Punkt ist, weil, Peter, du hast es ja schon gesagt, theoretisch mit den Restriktionen müsste Erkenntnis kommen, aber lange vor Elon Musk gab es auch Restriktionen gegen XA und letzte Generation auf Bundesebene. Die Accounts waren zwischendurch gesperrt wegen Inhalten und es hat halt, also es hat nichts gebracht, so gesehen. Es hat die Leute kurz empört. Und dann war es vorbei, weil wir brauchen Twitter doch noch oder halt dann die Meta-Dienste, weil da Leute sind. Bloß weil diese eine Gruppe, das sind ja nicht wir.
Also man muss halt wirklich sagen, man erreicht gerade immer noch die breite Masse über Instagram. Man erreicht auf jeden Fall auch inzwischen immer mehr Leute über Mastodon und leider auch über Blue Sky. Das ist ein so halb Fediverse, also naja, was ist das eigentlich? Das ist halt so ein komischer Hybrid, der theoretisch federiert werden könnte, aber praktisch nicht.
Ja, das passt es perfekt zusammen.
Da gab es ja jetzt was mit der Türkei irgendwie, wo sie Blue Sky hat Accounts gesperrt, beziehungsweise restricted zumindest.
Es gehört halt nicht den Leuten.
Es gehört nicht den Leuten.
Und das ist ein Grundproblem.
Es ist halt alles auf einer Instanz und damit ist es eben halt abhängig und kann theoretisch auch wieder gekauft werden. Aber man hat bei Twitter schon gemerkt, dass du der Leidensdruck auch wirklich Leute von den Plattformen runterholen kann. Also ich merke, mit Elon und Twitter oder X ist es so viel bunter im Fediverse geworden. Also früher, ich bin ja wirklich schon lange drin. Und früher war das so vor allem Tech ein bisschen queer, ein bisschen Barrierefreiheit. Und es sind jetzt einfach so viel mehr gesellschaftliche Themen, die dort diskutiert werden. Und ich finde es einfach unfassbar schön, dass da viel mehr Diversität jetzt herrscht im Fediverse. Vor allem, weil es eben keine Plattform ist, die kippen kann, wenn irgendein Musk oder Zuckerberg sagt, ja.
Eingetütet, mitgenommen.
Ja.
Geile neue rechte Regierung, finde ich toll. Wir machen jetzt hier nichts mehr mit Diversität. Das geht einfach im Fediverse nicht, weil es jeder betreiben kann. Ich bin mir relativ sicher, Stefanie, du wirst niemals das Dresden-Netzwerk an Musk verkaufen.
Nee, im Gegenteil, wir expandieren gerade, also haben gerade kurz vor Ostern expandiert. Es gibt jetzt nicht nur einen Mastodon und einen PeerTube-Server, wir haben jetzt auch einen PixelFed-Server. Yay, stimmt. Es gibt jetzt foto.dresden.network und ich habe immer noch nicht all meine Adminrechte gefunden. Im Moment schaltet nämlich Markus alle noch alleine frei, aber wir arbeiten daran, dass es auch ein guter Server ist mit 2 Leuten, die Adminrechte haben und dass ihr gut betreut werdet, ihr lieben Menschen, die jetzt alle auf diesen Server wollen.
Nochmal für alle, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, was ist PixelFed genau?
PixelFed ist eine Image-Sharing-Plattform im Fediverse. Ganz kurz erklärt, das Fediverse haben wir schon gesagt, aber ich glaube, wir brauchen nochmal einen ganz kleinen Einstieg. Das ist quasi ein freies, dezentrales Social-Media-Netzwerk mit verschiedenen Diensten, die miteinander reden.
Darf ich es versuchen, einfach zu machen?
Versuch es?
Ihr kennt doch alle E-Mails.
Ja.
Und ihr kennt doch alle, dass ihr von web.de nach Google Mail E-Mails schreiben könnt. Das gibt, die Idee von dem Fediverse ist, das auch für andere Sachen zu machen. Zum Beispiel eben, dass ihr von chaos.social nach dresden.netzwerk tweeten könnt, beziehungsweise tröten, weil es sind natürlich Tröts auf Mastodon. Und jetzt geht es auch mit Bilderteilen.
Genau.
Was mich gerade noch vor allem als kreative Person interessiert, Kann ich denn eigentlich auch Bilder von Pixelfeld nach Mastodon routen?
Yep. Also du hast ja jetzt gerade zwei Mastodon-Server genannt, aber du kannst, wenn du jetzt einen Pixelfed-Account bei uns anlegst, auch zum Beispiel von Manuel, von seinem Mastodon-Account aus gefolgt werden und der sieht dann deine ganzen geilen Grafiken, weil ich weiß, du machst geile Grafiken.
Das Yay. Heißt ja, also, das ist sogar nicht nur irgendwie so eine Alternative, das ist einfach sogar besser.
Ja, also das schönste Beispiel ist, ich habe auf dem, also nicht nur ich, sondern auch wir Piraten Dresden haben ja auch einen Videokanal im Fediverse und eine Freundin hat das dann ganz begeistert, weil sie mit Mastodon gefolgt hat, gesehen, ach, neues Video und dann direkt unter dem Video kommentiert und Rückfragen gestellt und danach so gemerkt, ach, das kam ja direkt von der Videoplattform danach, nachdem sie schon kommentiert hat. Also das ist schon ziemlich, das ist ziemlich geil. Ja, also es wächst, es gibt immer mehr Alternativen, so gesehen. Oder halt, ist ja eigentlich gar keine Alternative, ist ja viel geiler.
Ja, vor allem in dem Cross-Plattform, also das ist alles so ineinander überläuft einfach, das ist ja, man muss sich wahrscheinlich dran gewöhnen, aber am Ende ist eigentlich schon ein Upgrade.
Ja. Also ich habe das noch gar nicht so realisiert, dass ich einfach, also ich habe ja gerade so aus Gründen von Leute folgen meinem privaten Mastodon nicht so gern, weil ich da auch viele politische Sachen poste und wenn sie sich nur für meine Kunst erinnern, gibt es jetzt einen dedizierten Kunst-Mastodon, was halt ich eigentlich ultra nervig finde, aber einfach so ein Pixelfed für meine Artworks und dann nach Mastodon retrouten, weil es alles ein Netzwerk ist, das ist eigentlich schon ziemlich Premium.
Ja. Und vor allen Dingen macht es auch Spaß, so verschiedene Gebiete abzudecken. Also ganz, ganz andere Plattform. Ich bin seit einer Weile auf Bookworm. Das ist quasi ein Buch-Rating-System. Und es macht schon Spaß, dann auch damit was anderem zu schreiben. Und Leute liken das manchmal, was ich da so lese, die halt auf Mastodon das sehen. Das ist schon cool, dass das so hin und her geht. Ja.
Ich frage mich noch, wie wir von sowas wie WhatsApp wegkommen.
Es gibt ja unendlich ja. viele Messenger.
Ja.
Aber das ist auch ein bisschen das Problem.
Es setzt sich keiner durch davon.
Und also die sich gerade am meisten durchgesetzt haben, Telegram, ist ja auch wirklich einfach nur problematisch.
Ja. Aber in Dresden haben zumindest sehr viele Matrix-Zugang zum Beispiel, weil die Uni allen einen Uni-Zugang gibt. Also da sehe ich relativ viele große Chancen. Also für die Nerds hier, ich bin eigentlich XMPP-Girl, aber zumindest Matrix könnten in Dresden Matrix, viele nehmen.
Aber Matrix ist auch nichts für Oma Ursula.
Weiß ich nicht. Also wenn meine Mutter es schafft, sich eine E-Mail-Adresse anzulegen und einen XMPP-Account und die ist auch Ü60.
Aber, also es haben ja Leute in meiner Bubble regelmäßig Probleme damit, dass Nachrichten nicht entschlüsselt werden.
Ja.
Und dass Matrix einfach unangenehm zu benutzen ist. Und ich glaube, das ist nichts für... Ich glaube, die wirkliche Antwort ist eher Signal.
Eine Telefonnummer ist kein gültiger Identifier und erst recht kein sicherer. Also ich bin super harte Signal-Gegnerin, auch wenn die mit die beste Verschlüsselung haben. Also anders, es ist ein technisch guter Messenger, es ist für Aktivisti kein sicherer Messenger. Weil es zentrale Server in den USA sind und du brauchst halt, ich weiß, mit Telefonnummer, E-Mail hat sich ein bisschen was geändert. Ja, schwierig. Ja, da kommt schon der Hinweis, die Nerds reden zu lange über Technik von der Seite der normalen Menschen.
Weiß ich jetzt nicht, wo du das Signal dafür herbekommen hast.
Ich vielleicht als abschließende Sache, ich glaube, bei Matrix ist nicht das Problem das Protokoll, sondern der Messenger.
Ja.
Und das ist ja das Tolle an Matrix, dass man zumindest theoretisch auch bessere Messenger bauen kann. Und vielleicht haben wir die Chance, dass mal irgendwie wirklich ein richtig userfreundliches Projekt mit Matrix entsteht, was man dann auch normalos empfehlen kann.
Es ist ja dein Thema, Tim. Darf ich einen kleinen Werbeblock hier einfügen?
Ja, mache Werbung.
Für die Hoffnung des Matrix-Messengers würde ich mal das Dresdner Projekt Temmie empfehlen. Es ist als Web App noch mittelmäßig, aber tatsächlich zum Runterladen schon ziemlich gut. Es ist schlicht. Meine Mutter würde es verstehen, wenn sie Matrix hätte. Das ist, ich glaube, ja. Und vielleicht, um besser in das Fediverse zu kommen, und du hast das vorhin schon so schön gesagt, Peter Lass, man will ja auch Infos von spannenden Vereinen oder Gruppen oder sonst was haben. Vielleicht gerade für die wird es am 14.05. entschuldigt, im Rahmen des Dear Future Festivals einen Workshop geben, gezielt für Vereine, Organisationen, Initiativen, Parteien, also so größeren Gruppen, die irgendwie den Schritt wagen wollen, von unserem Dresden Network Server aus, Bits und Bäume Dresden und dem Datenkollektiv. Wir haben uns da was Schönes ausgedacht. Ich hoffe, das wird cool und Leute kommen. Und manchmal, da habe ich aber noch keinen neuen Termin, mache ich auch im Kursiv Fediverse Workshops für, ich sag jetzt mal, normale Leute. Da habe ich auch ganz viele Dienste noch mal einzeln vorgestellt. Und was die Crowd so möchte, besprechen wir näher. Gebe ich bestimmt ja auch noch mal durch. War bisher gut besucht. Ja. Und sonst fragt uns. Wie wir hier gehört haben, haben ja auch ein paar hier schon Dienste und kennen sich aus. Fragt doch mal. Wir helfen.
Ja, wenn man... Wenn man an die richtigen Nerds kommt, dann sind sie auch sehr begeistert, jemanden mal in was einzuführen.
Wie man gerade gehört hat.
Manchmal ein bisschen zu begeistert.
So begeistert, dass wir auch einen Manu sehr aktiv reinbekommen haben. Dein Musikverein ist auch da.
Absolut. Das ist ja nicht so. Ich habe jetzt im Stadtrat die SPD bequatscht. Seitdem ist die SPD-Fraktion bei Mastodon.
Krass. Oh, seid mal lieb zur SPD. Die posten ganz fleißig und mit denen wird so wenig interagiert. Mit uns wird viel mehr interagiert. Seid mal lieb zur SPD-Fraktion Dresden. So.
Wir machen das ja auch schon länger.
Das stimmt.
Okay. Tim, hast du eine gute Antwort bekommen, wie man von F wegkommt?
Ja, ganz viele Leute überzeugen. Und dann, wenn man seinen gesamten Freundeskreis überzeugt hat, dann kann man umsteigen.
Nein.
Nein.
Man muss einfach schon früher umsteigen.
Man steigt jetzt um und kümmert sich um andere Leute.
Und ehrlich, also als ich von Twitter weg war, es war so entspannt für meine mentale Gesundheit.
Ihr verpasst nichts auf Twitter.
Ja.
Ihr verpasst auch sehr wenig auf Instagram. Und auf Facebook seid ihr sowieso schon seit Jahren nicht mehr.
Und sehr wahrscheinlich, wenn ihr uns hier hört, ist es noch unwahrscheinlicher, dass ihr auf Twitter oder Facebook was verpasst, weil die Algorithmen ziehen euch das alles sowieso aus der Timeline.
Das stimmt.
Naja, wir werden uns in der nächsten regulären Podcast mit dem nächsten Buchstaben von Fang auseinandersetzen, weil das Amazon-Alphabet.
Nee, das ist, glaube ich, Apple oder Amazon.
Bis dahin stimmt, weiß Google Tim, worüber er mit uns reden möchte. Die ist Google.
Stimmt. Ach, das ist so verwirrend mit dem Namen.
Also nächste Folge dann Amazon oder...
Wir können es auch einfach drehen. Apple.
Ich mag das Segment.
Voll cool. Ich höre euch einfach zu.
Das Video ist so geil.
Es ist auf jeden Fall sehr chaotisch und zwar nicht gut, nur, weil es ein Kernthema des CCC ist.
Meinungsstark.
Trefft euch mal wieder mit Leuten, schreibt Briefe.
Ja!
Das funktioniert auch.
Jetzt kann man auch endlich mal
letzte Woche hast du Postkarte
geschickt. Rausgehen und Gras anfassen.
Ja, die Zeit und Gras anfassen hat begonnen.
Ja, solange es noch nicht wieder vor Dottos. Nee.
Ja.
Toll.
Und mit diesem Lichtblick senden wir euch in einen hoffentlich angenehmen restlichen Tag und machen dann auch mal selbst wieder weiter. Es war schön mit euch. Sagt uns gerne noch eure Meinung zu den vielen Themen und tschüss.
Tschüss.
Stopp, Polizeigewalt, bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen? Open Data und Open Source.
Verkehrswende,
die
Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.